Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Dass deine finanzielle Freiheit mir sehr am Herzen liegt, das weißt du. Außerdem weißt du auch, dass ich Female Empowerment als grundsätzliches Motto, als grundsätzliche zweite Mission, wenn du so willst, gerne kommuniziere. Für mich ist deine Einzigartigkeit das, was dich am Markt von anderen unterscheidet. Das ist der Grund, warum du viel mehr Erfolg hast als alle anderen, die vermeintlich das Gleiche anbieten wie du. Heute im Interview habe ich eine unfassbar starke und brillante Frau für dich zu Gast. Allerdings ist sie das Superhirn, wenn du so willst, hinter einer der bekanntesten Gaming-Musikmarken der Welt. Svea Büttner ist die Ehefrau von Chris und Chris und Svea sind gemeinsam The Fat Red. The Fat Red mit 12 Millionen Followern weltweit, ein internationaler Musikkünstler, eine mega Personal Brand auch. Und mit Svea spreche ich im Interview darüber, wie sie mit ihrem Mann gemeinsam die Einzigartigkeit, die beide absolut verkörpern, in ihrem Business zum Ausdruck gebracht haben und wie sie dadurch die gesamte Musikindustrie revolutionieren. Viel Freude bei der heutigen Episode, die meines Erachtens eine der inspirierendsten ist, die ich je aufgenommen habe. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. Ich bin Nicole Wien und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen wie dir, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Marketing zu verkörpern. Hier teile ich mein Wissen aus mehr als 18 Jahren Erfahrung. Was du bei mir sicher nicht findest, sind dieselben Marketingtrends, über die jeder redet. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Svea, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Und bevor wir jetzt hier in meine ganzen Fragen einsteigen, möchte ich einmal kurz teilen, warum ich dich eingeladen habe. Du bist die große Frau hinter einem großen Mann. Und das hört sich immer so geil an, ne? Viele sagen ja immer, hinter jedem großen Mann steht eine große Frau und so weiter. Den Spruch kennt wahrscheinlich auch jeder. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist, dass du gar nicht dahinter stehst, sondern du bist nebendran, in meiner Wahrnehmung. Auch wenn das im öffentlichen Bild vielleicht nicht so ist, ja. Und ich weiß, wir kennen uns sehr gut, wir haben uns auch schon des Öfteren gesehen und ich weiß ganz genau, dass dass euer Business ohne dich gar nicht funktionieren würde. Und wir denken immer so oft, das kann gar nicht sein, ja, das kann gar nicht so funktionieren, aber doch, bei euch ist das der Fall und ihr lebt das auch so und das ist wunderschön zu sehen, weil diese Co-Kreation, die bei euch stattgefunden hat und immer noch stattfindet, ist einfach wunderschön. Also für alle die, die schon mal darüber nachgedacht haben, mit dem Partner zusammen ein Unternehmen zu führen oder mit dem Partner zusammen ein Unternehmen zu starten, ich glaube, da ist hier heute, sind hier ganz, ganz viele Nuggets für drin. Und davon mal abgesehen, habt ihr einfach eine komplett andere Herangehensweise an Businessaufbau, Businessaufbau, Businessausbau etc. und auch Content und Verkaufen und so weiter und so fort. Und deswegen will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Stell du dich doch einmal gerne selber vor und dann steigen wir in meine Fragen ein. Es wird geil.
Okay. Ja, hi Nicole. Voll schön, dass ich hier sein kann heute. Das ist jetzt ganz ungewöhnlich für mich, dass ich mich vorstelle, denn ich bin, wie du schon gesagt hast, eigentlich die Frau hinter dem Mann und bin normalerweise gar nicht so präsent, oder eben, wie du sagst, neben dem Mann, aber in der Öffentlichkeit nicht präsent. Das heißt, ich gebe auch nicht viele Interviews. Aber ich versuche es jetzt, genau. Ich stelle mich jetzt mal vor. Ich bin Svea. Und ich bin die Managerin von The Fat Red. The Fat Red ist ein Gaming Music Artist, also ein Musikkünstler, der international ist, also ein internationales großes Musikbrand. Und wir nennen die Musik Gaming Music. Wir haben 12 Millionen Fans weltweit auf allen möglichen Kanälen, 6,6 Millionen allein auf YouTube. Wir haben viele große E-Sports-Events gespielt in so Arenen. Wir lizenzieren die Musik auch in Videogames, große Videogames wie Dota 2 oder PUBG oder sowas, oder Werbung wie Coca-Cola. Und ja, das, was wir machen, machen wir halt mit sehr viel Spaß gemeinsam. Ich habe dabei die Funktion, das Management zu machen, alle Deals abzuschließen, die Firmen zu führen, die wir haben, das Marketing anzuleiten, aber auch mit Chris gemeinsam kreative Visionen zu entwickeln, sowohl für den Content als auch, wie wir mit dem Business einfach weitermachen. Genau, also ich denke, das ist so die Zusammenfassung.
Also eigentlich machst du alles, ja, und Chris kommt nur vorbei und ist so ein bisschen Musiker, ja.
Ja, tatsächlich ist es, ist so meine Vision davon, dass ich ihm komplett den Rücken frei halte, damit er kreativ sein kann, weil das ist so ein bisschen wie bei Leistungssport. Wenn man also Höchstleistungen erzeugen möchte und das, um im Musikbusiness wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du Höchstleistungen, dann muss der Fokus wirklich darauf sein. Und das ist das, was wir von Anfang an gemacht haben, dass Chris sich wirklich fokussieren kann auf die Musik. Und ich dementsprechend alles drumherum manage wirklich, ne? Und mich darum kümmere, dass alles Geld eingesammelt wird, dass gute Deals gemacht werden. Aber es ist nicht nur das. Vielleicht ist das für manche, vielleicht wissen das manche, vielleicht aber auch nicht, wenn sie noch nie mit einem Partner gearbeitet haben oder in so einem engen System, ist es auch auf einer energetischen Ebene, den Partner halt zu ermächtigen und dahinter zu stehen, um ihm zu ermöglichen, dass er, egal ob vom Mindset oder von dem Energielevel, eben an dem Punkt ist, dass er Höchstleistungen bringen kann. Genau.
Finde ich wunder, wunder, wunderschön, weißt du, weil, also ich meine, am Ende des Tages könnte man ja auch sagen, dass jemand, also eine Frau beispielsweise, die mit einem Mann verheiratet ist und dem Mann sozusagen im Haushalt den Rücken frei hält, eine ähnliche Funktion hat, ne? Also wenn sie dann als Hausfrau zu Hause ist, gell? Ich weiß aber jetzt zum Beispiel
Da
auch,
würde ich gerne noch was zu
ja?
sagen. Das finde ich schön, dass du das
Ja,
gesagt hast,
unbedingt.
weil das oft so von Frauen, glaube ich, so ein bisschen niedriger bewertet wird oder weniger bewertet wird. Ich denke aber, wenn wir in einer Beziehung uns als gleichwertige Partner betrachten, die beide einen Teil dazu beitragen für das gemeinsame Ergebnis im Leben, egal ob für das ganze Leben oder für das Business, dann kann man das nicht mehr auseinander dividieren. Und dann kann man meines Erachtens nicht mehr sagen, ja, der hat jetzt das gemacht und der hat das gemacht, sondern wir haben gemeinsam ein Ergebnis erschaffen auf energetischer Ebene und auch auf der sozusagen, wie nicht, der Sache- oder To-Do-Ebene. Genau. Und ich finde das einfach
Auf der
wunderschön. Genau, auf
Umsetzungsebene.
der Umsetzungsebene. Ja, ich finde es einfach wunderschön, ein Paar sozusagen zu betrachten als eine Einheit, die ein Ergebnis in ihrem Leben erzeugt oder erschafft. Und das gilt für die positiven und die negativen Ergebnisse. Das heißt, man kann auch nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen und dann sagen, hey, jetzt hast du aber das gemacht, so, weil es gibt immer Gründe, warum dieses Ergebnis da ist, selbst wenn der eine auf der, wie hast du es jetzt gerade genannt, auf welcher Ebene? Auf der Umsetzungsebene an dieser Sache gearbeitet hat, an der Aufgabe und der andere nicht. Aber ich stimme zu, dass derjenige auf der Umsetzungsebene daran arbeitet und vertraue ihm, dass er das macht und ich supporte ihn, soweit ich das kann. Und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie ich es will, dann ist das trotzdem unser gemeinsames Ergebnis. Und das finde ich halt wunderschön.
Was für geil. Also das Gespräch fängt schon richtig geil an. Also das kann nur, also Leute, ihr habt keine Vorstellung. Also das ist einfach mega, mega, mega gut. Svea, du bist ja nicht vom Himmel gefallen und wusstest, wie man eine Multimillion-Follower internationale Musikbrand führt, ja? Oder? Hast du das studiert? Kann man das irgendwo
Nö,
lernen?
nee, gar nicht. Ganz und gar nicht habe ich das studiert. Im Musikbusiness gibt es viele Quereinsteiger und das war ich auch.
Das heißt, was hast denn
Ja.
du studiert? Was hast du denn ursprünglich gelernt?
Ich habe Psychologie studiert. Ich bin tatsächlich
Ja.
Diplompsychologin, ja. Ich habe mich schon mit der Psyche des Menschen beschäftigt und auch mit Kommunikation. Ich wusste aber schon im Studium, ich will das nicht machen. Keine der Richtungen eigentlich, die dort angeboten wurden. Ja, und ich bin einfach durch Chris, wir kennen uns schon seit ich 14, 15 bin und er 17, durch Chris irgendwie immer mehr in diese Musikgeschichte reingerutscht. Und es war quasi aus Versehen, ne? Weil er hat halt Musik gemacht, tatsächlich für andere Künstler damals, quasi inkognito als Ghost Producer und war immer sehr, sehr unglücklich, weil er dann selber sich kreativ nicht so ausleben konnte. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Hürden im Musikbusiness. Weißt du, das Management, was mitredet bei dem kreativen Ergebnis, der Artist, der A&R von der Plattenfirma, whoever. Und nachher kommt der Song entweder nicht raus, an dem man gehangen hat, oder es kann auch passieren, dass ja, der Song komplett so verändert wird, dass man ihn selber gar nicht mehr wiedererkennt. So, und es war einfach, und es war super stressig auch. Und es war dann relativ schnell, dass ich halt gesagt habe, weißt du, ich glaube, du musst deine eigene Musik machen. Irgendwie, du steckst so viel Liebe da rein, so viel Detail, so viel Effort, und es gibt so geile Ergebnisse, aber am Ende kommt das nicht so in die Welt. Und das ist eigentlich der Start gewesen. Deswegen er dann eigentlich genau in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, wir haben ziemlich schnell geheiratet nach einem Jahr, weil wir uns schon so lange kannten, hat er dann sein eigenes Projekt gestartet, The Fat Red nämlich. Das war eigentlich nur so ein Testding. Er hat halt einfach einen Soundcloud-Kanal gemacht und hat da irgendwie eine EP hochgeladen mit drei Songs und hat es The Fat Red genannt, weil das früher sein Gamertag war. Es war nicht so, dass wir dachten, oh mein Gott, wir brauchen jetzt einen Brandnamen.
Ich glaube, da hätte er vielleicht was
Der
anderes
total
genommen, ja,
geil ist.
als The Fat Red.
Ja, genau, der total geil ist, weil das wird dann voll groß. Sondern er hat gedacht, ah, ich nehme mein Gamertag, so nenne ich jetzt The Fat Red, klingt doch irgendwie griffig, und lade einfach mal die Songs hoch. Und so fing das halt einfach an, ne? Und haben wir Remix-Anfragen bekommen, haben Remixe gemacht für Leute wie Chris Brown zum Beispiel oder Foster the People, ne? Also wirklich bekannte Leute auch, die dann tatsächlich damals, es gab so eine Indie-Charts, das nannte sich Hype Machine, da auch ständig gechartet sind auf Platz 1 und so weiter. Genau, und das war so der Anfang, aber mit so Bootleg-Remixes, wie es damals hieß. Bootleg bedeutet, du machst, also wir haben einige Remix-Anfragen gehabt, da haben wir ein bisschen Geld dann jeweils pro Remix bekommen, aber vieles sind so Bootleg-Remixes. Das heißt, du machst einfach von irgendeinem Song einen Remix, ohne dass es offiziell ist, und stellst es raus. Da verdienst du nicht wirklich was mit, ne? Also das war wirklich so ein kleiner Anfang. Aber wir haben eine Followerschaft schon aufgebaut und einen Ruf uns aufgebaut in der Zeit. Genau, und dann, ja, soll ich das erzählen? Das ist eine lange Story. Wir sind damals in den USA gewesen, für 3 Jahre, und haben halt angefangen, diese Remixe rauszustellen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte wieder nach Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, hier Kinder zu bekommen in den USA. Und außerdem hatte ich einen alten Hund noch in Deutschland bei meiner Mutter, den ich wieder betreuen wollte. Und dann sind wir zurück nach Deutschland, in das Basement von meiner Schwiegermutter gezogen, auf dem Kaff, auf irgendeinem Dorf, und haben uns echt gefragt, okay, wie kann man denn von hier aus jetzt, wo wir weg sind vom ganzen Musikbusiness, was nämlich in Los Angeles sitzt, da wo wir herkommen, irgendwie Geld verdienen, ne? Wie soll das gehen? Und in der Zeit hat Chris wirklich hauptsächlich Computer gespielt und einfach Songs produziert, wo er Bock drauf gehabt hat. Und das war wie so ein Stöpsel, der gezogen wurde. Der hat da einfach die Songs gemacht, die heutzutage für uns immer noch mit die Nummer 1 Hits sind, sozusagen. Das war sozusagen die Foundation war tatsächlich in einer Zeit, wo wir im Basement von der Schwiegermutter gelebt haben, nicht viel Geld hatten und auch gesagt haben, hey, das ist uns nicht wichtig. Es ist uns nicht wichtig, viel Geld zu haben oder viel machen zu können. Uns ist wichtig, dass wir spazieren gehen, dass wir reden können, Zeit miteinander haben, dass du die Musik machst, die du machen willst. Und das ist uns einfach wichtig. Und wir geben uns jetzt ein Jahr, wir hatten ein bisschen gespart, und gucken mal, was dabei rauskommt. So.
Tja, und das ist wie lange, wie viele Jahre ist das her?
Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Ja, ziemlich genau. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 10 Jahre. Und das war aber so die Basis für das Ganze, weil da hat er wirklich seine eigenen Original-Songs dann angefangen zu machen. Also am Anfang noch Remixe, aber dann ziemlich schnell Original-Songs. Und der erste richtige Original-Song, der in Deutschland da entstanden ist, war gleich ein Superhit.
Unity ist das, oder?
Ja.
Unity.
Ja, Unity, das ist nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, ne? Manchmal denkt man sich dann so, wenn man andere Künstler sieht oder andere Businesses auch, oh mein Gott, irgendwie von heute auf morgen haben die da voll den Erfolg gehabt. Erstens, wir haben jahrelang natürlich daran gearbeitet und uns darauf fokussiert, gute Musik zu machen und sie gut zu promoten. Und auf der anderen Seite war das auch nicht so, dass von heute auf morgen Millionen Plays da drauf waren. sondern ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten irgendwie 6000 Follower auf YouTube, glaube ich. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben irgendwie 360 Plays am Tag gehabt, also nicht viel. Und wir haben es auch nur bei YouTube rausgestellt gehabt, ne? Und es ist dann halt einfach Tag für Tag ein bisschen hochgegangen. Wir haben diese Kurven gesehen. Und normalerweise, weißt du, wenn du es rausstellst auf YouTube, dann hast du so einen Spike und dann fällt es wieder ab. Zumindest bei Musik ist das so. Ja, und das ist dann gewachsen, Tag für Tag und immer größer geworden. Und wir haben nur daneben gesessen und gestaunt, ne, was halt einfach passiert. Und das ist halt so cool gewesen zu sehen, okay, das passiert, wenn du wirklich das machst, was dir Spaß macht. Das, wo wirklich du eine Leidenschaft hast und dich nicht verbiegst für irgendwie andere. Und das ist halt großartig. Und natürlich habe ich dann on the go in diesen ganzen Jahren, auch vorher in LA, schon gelernt, okay, wie machen wir Marketing? Wo können wir ansetzen? Was ist wichtig? Wie machen wir das kam erst viel später, als das Firma größer wurde, Liquiditätsplanungen, ja, wie kann ich das Controlling machen? Verträge, das ist alles auf Englisch, internationales Recht, ja, Copyright und so weiter. Ich habe am Anfang mit meinem Anwalt telefoniert, mit unserem Anwalt, als Chris mir das übergeben hat, und ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte, wovon redet der denn da? Und dann noch auf Englisch, ne? Ich hatte echt keinen Schimmer. Genau, und das ist jetzt heute für mich auch total krass zu sehen, was ich für eine Expertin geworden bin in irgendwie Copyright, ja, oder Verträge zu machen und zu verhandeln. Das ist alles Learning by Doing
Geil.
gewesen.
Und genau das ist, glaube ich, schon das erste Riesennugget auch. Ja, ich erzähle es ja auch immer, liebe Leute, ihr müsst ausprobieren. Ihr müsst einfach ausprobieren und eurer Freude auch folgen. Ne? Das ist im Prinzip das, was Chris gemacht hat und was ihr gemeinsam gemacht habt und was dann daraus entstanden ist, ist ja unglaublich. Ja, wenn man sich vorstellt, dass wir denken ja immer, dass wir genau eine Struktur haben müssen, vor allem so im Online-Business. Ne? Die sind ist so wahnsinnig viel Marketing natürlich auch da draußen, dass du halt hier, ich habe meinen Fahrplan und folge meinem Fahrplan und dann hast du den gleichen Erfolg wie ich. Und ich glaube, in so einem Künstlerbusiness, also ist zumindest meine Wahrnehmung, ist es so, dass du keinen Fahrplan haben kannst. Du kannst nicht wissen, was funktioniert. Du kannst nicht wissen, in welcher Reihenfolge du was machen musst, damit es funktioniert. Das ist auch, glaube ich, gar nicht die Art und Weise, wie ein erfolgreicher Künstler an seine Kunst rangeht. Ja, es ist weniger diese Frage nach, ich mache jetzt was oder was kann ich tun, damit es erfolgreich ist, sondern was kann ich machen, worauf ich jetzt gerade drauf Bock habe, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke, dass es tatsächlich sogar in jedem Business so sein kann. Also man kann so vorgehen, dass man sagt, wir haben einen Businessplan, wir wissen genau, was wir machen, wir halten uns da dran. Ich denke dennoch, wenn man was neu aufbaut, ist das immer Trial and Error. Weil du weißt nie, auf welchen Kanälen erreichst du wirklich die Zielgruppe, die du haben willst. Oder ist es vielleicht doch eine andere Zielgruppe, weil das Produkt, was ich habe, vielleicht doch nicht so einschlägt bei den Leuten, wo ich dachte, dass es einschlägt. Oder ja, vielleicht ist es doch ein anderes Produkt, was ich machen will oder so. Also es ist oft, finde ich, ein Prozess tatsächlich. Und das war bei uns auch so und es ist auch nach wie vor immer noch so. Ich würde jetzt nicht sagen, du startest ein Business und dann ist das Trial and Error und dann irgendwann hast du es gefunden und fertig. Ne? Weil es ist ja immer tatsächlich ein Prozess. Wir sind jetzt auch gerade wieder an dem Thema, YouTube wird für uns immer weniger relevant. Weil YouTube die Musik einfach nicht mehr so pusht wie früher und auch die ganzen Tastemaker-Kanäle, die früher Musik promotet haben, alle nicht mehr so relevant sind. Das heißt, wir schwenken jetzt immer mehr auf TikTok um, zum Beispiel. Ne? Das ist ein neuer Kanal. Und das ist aber auch Trial and Error. Was funktioniert da für unsere Brand? Und ist das überhaupt der nächste Kanal, der für uns funktioniert? Ne? Also es ist viel, ja, genauso auch mit der Musikrichtung, Stile da auszuprobieren und so weiter. Es ist immer ein Prozess, würde ich sagen. Es ist ja nicht fertig, ne? Es gibt kein Fertig.
Nee, natürlich. Ach, genau, es gibt, und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Viele versuchen immer irgendwo hinzukommen, ne?
Genau.
So, da passiert, da muss ich jetzt unbedingt hin.
Genau.
Und wenn wir lernen, uns in den Prozess zu verlieben oder in die Reise zu verlieben, dann ist das Ziel nicht mehr wichtig, ja? Dann ist plötzlich, also wirklich, dann zählt es mehr im Alltag, jeden Tag einfach the time of your life zu haben, ja? Also es, da hast du eben gerade im Vorgespräch ja auch was dazu gesagt. Du hast ja gesagt, ihr habt ja so eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Business.
Ja, absolut. Also für mich ist immer der erste Punkt, mach das, was dir Spaß macht, was deine Leidenschaft ist und wo du idealerweise schon Experte bist und fokussiere dich auf deine Expertise. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, weil Menschen lassen sich schnell ablenken von irgendwelchen Sachen, denken, sie müssen tausend andere Sachen noch drumherum machen. Werd in einer Sache Experte und fokussiere dich darauf und nimm dafür idealerweise noch eine Sache, die du super gerne machst. Und selbst wenn du schon eine Zielgruppe hast, die größer ist, dann nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt aber für die Zielgruppe mich irgendwie total verbiegen. Das ist ja das sozusagen die Falle, die man in die man später treten kann. Das ist uns auch ein paar Mal passiert, ne? Also was würde jetzt der Fanbase denn gefallen für Musik? Und sich immer wieder darauf zu committen, zu sagen, nein, du machst das, was du machen willst. Ja, und wenn das etwas ist, was aus dir herauskommt, wird früher oder später irgendwas so sein, dass die Leute sagen, mega. Ja, aber sich dafür zu verbiegen, glaube ich, macht nie Sinn. Es ist immer gut, wenn man das macht, was ja, wofür man brennt und immer wieder dahin zurückzukommen. Genau, das ist der eine Punkt. Und was wir ja eben auch noch mal hatten im Vorgespräch, was war da der Punkt, Nicole?
Wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, war, dass du hast geteilt, dass ihr euch gefragt habt, wie ihr mit so wenig wie möglich Aufwand,
Ah,
glaube ich. Genau.
genau. Genau, absolut. Ja, das ist also für uns ist immer das Ding, und da habe ich gerade mit Chris nämlich nochmal heute drüber gesprochen. Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand und ko wenig Kosten etwas aufbauen? Ja, weil viele sagen irgendwie, oh, ich will mein Business aufbauen, ich brauche jetzt aber erstmal 50.000 Euro, um mir das irgendwie aufzubauen und die Kanäle und Marketing und Advertisement oder was auch immer man, wofür man das Geld braucht. Und meiner Meinung nach kann man anfangen mit null. Indem einfach man guckt, was sind die entscheidenden Dinge, die ich selber machen kann, um da um einen Wert zu generieren, den andere haben wollen. Und das ist eigentlich immer die Herangehensweise, die wir hatten, ne? Und in unserem Fall war halt der Knackpunkt dann, okay, wir machen einfach Songs und stellen die auf Social Media. Wir hatten ja nicht mal eine Marketingstrategie. Wir hatten kein Geld für irgendein Musikvideo, wir haben kein Geld für Agenturen gehabt und wir haben die Songs nicht mal auf die Streaming-Plattform gestellt, sprich Spotify, Apple Music oder Amazon oder halt diese ganzen weltweiten Stores. Wir haben nichts davon gemacht. Wir haben einfach nur den Song eigentlich auf YouTube gestellt, ne? Und haben dann geguckt, okay, was funktioniert und was können wir dann machen? Und letztendlich kamen die Fans später und haben gesagt, ja, könnt ihr das nicht auch mal auf Spotify hochladen so? Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Wir haben nicht mal gedacht, dass wir Geld auf Spotify verdienen können, weil alle sagen, ja, auf Spotify verdient man kein Geld. Spotify ist eine unserer größten Einnahmequellen. Ne? Und
Auch
ja.
spannend. Viele haben gesagt, da kann man kein Geld verdienen und ihr habt da, ihr verdient da Geld.
Ja, und genauso YouTube, wo die Leute sagen, bei YouTube geht das nicht. Ne? Also letztendlich alle Kanäle, wo wir dachten, naja, das wäre irgendwie schön, wenn wir damit Geld verdienen, weil dann können wir nämlich zu Hause sitzen und einfach nur digitales Streaming machen und passives Einkommen haben. Alle diese Kanäle gehen eigentlich nicht. Das wurde uns immer gesagt. Und das ist auch ein total wichtiger Punkt, weil es ist ja super effortless, wenn du einfach Kanäle hast, wo du sagst, ich brauche ja nicht mal Advertisement, sondern ich packe die Sachen da drauf und die fangen an, von alleine zu funktionieren und auch noch Geld zu generieren. Dann kann ich zu Hause sitzen und im Grunde mir einen chillen. So, ne? Das Ding ist nur, dass oft diese Wege, wie das funktioniert, nicht offensichtlich sind für die meisten Menschen, weil es eben noch nicht gemacht wurde oder noch nicht ausprobiert wurde. Und dann sagen halt alle, bei uns war es halt so, viele haben halt gesagt, ja, also Spotify kannst du kein Geld verdienen, YouTube kannst du kein Geld verdienen. Als Künstler musst du eigentlich einen Show-Act aufbauen, damit du dann Live-Geld verdienen kannst. Und wir haben halt gesagt, ja, ist ja vielleicht ganz nett, wenn wir mal eine Live-Show machen, aber das ist halt einfach Service, ja, das ist aktiv. Das heißt, ich muss hingehen, ich muss diese Show vorbereiten, ich muss da hinreisen. Ich muss dann die Show machen und dann wieder zurück. So, und wenn ich dann krank bin oder wenn ich gerade keine Lust habe, eine Show zu machen, dann kriege ich halt kein Geld. Und das war nie irgendwie so attraktiv. Ne? Und
Oder es kommt eine globale Pandemie und man kann keine Live-Konzerte mehr spielen,
ganz
ne?
genau. Und das Interessante ist, weil es gibt halt oft in der Masse sozusagen quasi einen Denkfehler, weil der Denkfehler in der Musikindustrie ist, und das kann man bestimmt auch übertragen auf andere Businesses. Du verdienst auf den Streaming-Plattformen nichts. Warum? Weil die Plattenfirmen sich einfach 80, 90% abschneiden. Vorher. Und das ist eben das, weswegen sogar größere Künstler, als wir es sind, oft nicht über ihr Streaming wirklich was verdienen, sondern über die Shows. Und das haben wir ganz krass gemerkt während Corona, wo dann tatsächlich einige Künstler, die größer sind als wir, krass gestruggelt haben, weil die nicht mehr auftreten konnten und weil über das Streaming sie nicht viel verdienen, weil die Plattenfirmen sich das alles abschneiden. Das heißt, es gibt einen großen Konsens von, du verdienst auf den Plattformen nichts, was aber damit zu tun hat, dass da eine Instanz zwischengeschaltet ist, die sich alles abschneidet. Und wir machen es halt alles independent.
Und ihr, genau, und das wär jetzt gleich mein nächstes Ding gewesen. Ihr wart da halt auch, was das angeht, sehr innovativ und auch mit ein Vorreiter, ne, das independent zu machen, oder?
Ja, also würde ich schon sagen, es gab schon auch Independent-Künstler, aber es gab nicht viele und es gibt jetzt immer mehr, die sozusagen draufkommen. Also ich glaube auch, dass das, und das war auch immer meine Vision, dass das Musikbusiness sich gerade shiftet, hinzu. Plattenfirmen stehen immer quasi schlechter da und Independent Artists immer besser. Also viel mehr Independent Artists, viel mehr Independent Labels und viel weniger große Major Labels. Das ist quasi ein Shift in der Industrie.
Und wie seid ihr damals darauf gekommen, eher independent zu sein von einem Plattenlabel?
Also erstmal haben wir ja die Musik einfach nur rausgestellt und haben gesehen, dass es halt mega gut funktioniert. Als wir dann ein paar Songs draußen hatten, haben ja natürlich alle Plattenfirmen angeklopft, wie das halt so ist, ne?
Na
Ob
klar. Ja.
Sony oder Warner oder Universal Music, und dann kamen die ganzen Major-Labels an. Und wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir, nachdem wir ein paar richtig gut funktionierende Songs rausgestellt haben, einen Deal gemacht haben mit Universal Music. Die haben sich halt gebettelt miteinander, wie viel Geld sie uns zahlen, damit sie mit uns ein paar Songs machen können. Und damals waren wir halt super unerfahren und haben dann halt einfach gesagt, ja, okay, wir machen halt mal 10 Songs mit Universal. Und das ist halt super krass. Wir haben Millionen an Universal inzwischen gezahlt für die 10 Songs. Es sind dann sogar 14, glaube ich, geworden, die wir mit denen gemacht haben und haben einfach gesehen, wie wenig bei uns hängen bleibt und dass die im Grunde aber dann auch nichts mehr machen. Also der Support ist halt so gering, da kann ich mir auch eine Agentur buchen und zahle halt ein bisschen was im Vergleich zu, ich weiß nicht, 2 Millionen, die man denen in den Rachen schmeißt oder 3. Ne, das ist wirklich krass. Ich meine, wir haben zum Glück nur einen kleinen Deal gemacht über 10 Songs ursprünglich. Aber da sind wir halt voll auf die Nase gefallen mit sozusagen, ne? Weil ich meine, was bieten die an Support? Die buchen sich auch irgendwelche Agenturen, egal ob Presse oder Marketing, das gleiche, was ich auch buchen kann. Und dann machen die halt ein bisschen am Anfang und das war's.
Also wir können, glaube ich, festhalten, dass sowohl Innovation als auch der Freude folgen immer das ist, was tatsächlich am authentischsten auch zu Erfolg führt, oder? Wie siehst du das?
Also für uns auf jeden Fall. Innovation, ja, vor allen Dingen, wenn du herausstechen willst. Für uns trifft das auf jeden Fall zu, wenn du quasi Hochleistungssporte oder sowas machen möchtest oder Höchstleistungen, nenne ich es jetzt mal, erbringen möchtest, dann trifft das, glaube ich, wirklich zu. Denn unsere Ansätze waren innovativ. Wir haben die ersten Songs independent gemacht und als wir dann mit dem Label gearbeitet hatten, haben wir gesagt, okay, nie wieder. Das machen wir einfach nie wieder. Wir bleiben independent. Und nicht nur das, wir schenken quasi allen Menschen die Musik kostenlos. Sie können sie downloaden kostenlos auf unserer Webpage. Sie können damit machen, was sie wollen auf YouTube. Sie können sie als Hintergrundmusik verwenden. Wir claimen den Content nicht. Sie können es monetarisieren auf YouTube, ihre Videos. Also wir haben letztendlich einen Ansatz gemacht, der super innovativ war, was aber sich organisch entwickelt hat. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, oh, wir haben jetzt hier voll den innovativen Ansatz, den wir dann verfolgen, sondern wir haben halt immer geguckt, okay, was funktioniert denn gerade? Ja, ah, okay, das geht jetzt gerade irgendwie, verbreitet sich auf YouTube. Warum verbreitet sich's auf YouTube? Ah, interessant, da sind immer wieder Leute, die unter unseren Kanal schreiben, hey, ich komme von dem und dem Kanal. Und dann irgendwann dachten wir, krass, es gibt irgendwie andere Kanäle, die unsere Musik verwenden, die auf unseren Kanal verlinken. Das heißt, wir könnten ja mal gucken, ob wir nicht die Sachen immer so rausgeben und dann sogar noch aktiv Kanäle suchen, die unsere Musik verwenden. Und auf einmal ist YouTube zu einer riesen Promotion-Maschine kostenlos geworden. Und wir haben inzwischen 72 Milliarden Plays auf
Das
YouTube.
ist echt, die Zahlen sind
Auf
irre.
dem Content. Ne? Also auf unserem Kanal allein sind es 2 Milliarden, aber insgesamt auf YouTube sind es 72 Milliarden. Und dann kann man sich vorstellen, warum das eine gute Promotion-Maschine ist. Ne?
Ja, Und das ist innovativ, weil die Plattenfirmen, was machen die? Die claimen die Monetarisierung von allen Videos, die deren Musik verwenden. Das bedeutet, jeder, der jetzt sagt, ich nutze jetzt mal ein Video, eine Musik von Taylor Swift als Hintergrundmusik für mein Video, da wird die Monetarisierung von deinem Video geclaimt. Das heißt, du kriegst kein Geld für das Video. Das heißt, das Ergebnis ist, Leute, die einen riesen Channel haben, sage ich mal 40 Millionen Follower, die davon leben, von der Monetarisierung auf YouTube, die werden deine Musik nicht verwenden. Die verwenden nicht die Musik von Plattenfirmen, aber sie verwenden unsere Musik. Das heißt, keine Ahnung, der eine Channel zum Beispiel hat 40 Millionen Follower und er hat einen von unseren Songs immer als Intro benutzt. Dann ist in tausenden von seinen Videos mit Millionen Plays auf jedem Video dieser eine Song drauf. Das ist die Wahnsinnspromotion. Und das kannst du halt nicht haben, wenn du nicht sagst, ich gebe es auch raus und ich blocke euch nicht. Na, und das ist einfach ein super innovativer Ansatz gewesen. Und in der Zeit, wo wir das angefangen haben, war das auch neu. Es war nicht nur neu, dass wir es independent machen, sondern es war auch neu, dass man einfach die Musik rausgibt. Quasi verschenkt. Weil alle haben gesagt, ja, wenn du jetzt auch noch rausgibst, dann verdienst du ja gar nichts mehr auf den Streaming-Plattformen. Weil warum sollen die dann überhaupt noch mal bei Spotify das streamen? Und Chris hat immer gesagt, doch, die wollen trotzdem auf Spotify das in ihre Playlist packen. Und so war es auch. Mega gut. Also
Ja.
wirklich eine irre Geschichte auch. Und was ich halt so schön finde, ist, ihr habt halt im Prinzip ein bestehendes System gesehen und dann durch Ausprobieren, durch Vorangehen und so weiter. Und auch natürlich auch die Frage, sich erstmal selber zu stellen, wie kann ich denn mit wenig Aufwand viel erreichen? Ja. Also gehört ja auch
Ja,
dazu, ne?
absolut.
Das ist einfach so eine wichtige Frage am Anfang, ne? Weil viele starten ja und wissen gar nicht, wie sie es haben wollen. Starten halt einfach irgendwie. Wenn du aber vorher schon dir überlegst, okay, was sind denn so meine Grundpfeiler? Wie hätte ich es denn gerne? Ja, also ich rede in meinem Business immer davon, dass, also ich arbeite ja 25 Stunden in der Woche und für mich war das von Anfang an so, dass ich gesagt habe, das muss auch mit 25 Stunden in der Woche gehen. Es kann nicht sein,
Genau.
dass ich 40, 50, 60 Stunden in der Woche hasseln muss, um eben ein gewisses Ergebnis zu haben. Und es ist nun mal so, dass es ein bisschen länger dauert. So, okay. Aber gleichzeitig ist es nachhaltig, ja, langfristig gesehen absolut nachhaltig, weil ich nämlich die wichtigste Ressource nicht überanspruche. Und das bin ich selbst.
Ja, und du fokussierst dich dann auf das Wesentliche automatisch durch Begrenzungen, die wir uns setzen. Und das ist in dem Fall bei dir zum Beispiel gewesen, ich möchte nur 25 Stunden arbeiten. Findest du Lösungen, die tatsächlich sich aufs Wesentliche fokussieren? Ja, und du lässt Sachen weg, die nicht effektiv sind. Und das ist das, was ich eben meine. Und ich bin der kompletten Überzeugung, dass wir ein Business starten können ohne Startkapital. Heutzutage in dieser digitalen Welt mit den Social Media Kanälen und einfach nur mit mir selber und mit meiner Arbeit und zwar auch so, dass ich nicht hustlen muss. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie erzähle, boah, jeder kann irgendwie den Megatraum von heute auf morgen verwirklichen. Manchmal dauert das auch, aber ich glaube, es ist möglich. Ich habe gerade mit Chris nochmal drüber gesprochen, was wäre denn, wenn in unserem Business plötzlich alles wegbricht? Und wir haben keine Einnahmen mehr, weil es gibt AI, Kanäle können wegbrechen, vielleicht will keiner mehr irgendwann von einem Künstler Musik haben. Was ist, wenn einfach alles weg wäre? Was würde passieren? Aber wir haben noch Internet, ja? So für den Fall. Und da haben wir beide gesagt, ja, wir würden uns wieder ganz schnell was aufbauen, was einfach kein Geld am Anfang kostet, wo wir nichts investieren müssen, wo wir einfach nur unsere eigene Arbeit nehmen, wo wir uns irg auf irgendwas fokussieren, was wir sehr gut können, und wo wir schauen, was sind die effektiven Dinge, die ich jetzt tun kann? Was ist das, was wirklich einen entscheidenden Unterschied macht? Und nicht irgendwie 10 Sachen gleichzeitig, sondern was ist die eine Sache oder der eine Kanal, auf den ich mich fokussieren kann? Damals war es bei uns zum Beispiel YouTube, ne?
Und das müsst ihr euch alle einfach, die zuhören, ja. Ich meine, schreibt dir das auf, ja. Frag dich, wie du es haben möchtest. Frag dich, mit welchem Zeitaufwand. Und dann frag dich, wo bin ich denn gut drin? Was kann ich denn gut? Und such dir einen Kanal aus und fang einfach an, ja. Also es ist wirklich so simpel. Und ich bin voll bei dir. Ich glaube auch daran, dass man ohne zum Beispiel einen Kredit aufnehmen zu müssen, sein eigenes Business starten kann. Und das ist etwas, das gab es halt früher nicht vor dem Internet, ne? Früher war es halt so, ich denke, also ich in meiner Arbeit rede ich immer ganz oft davon, dass jeder Restaurantbesitzer, jeder Boutiquebesitzer, jeder was auch immer, Brillengeschäft, Metzgerei, Bäckerei, ist eigentlich vollkommen egal, so unfassbar viel Mut braucht, um ein eigenes Business zu starten, weil die erstmal locker 300.000 Euro Kredit aufnehmen müssen, damit sie überhaupt erst anmieten können, Ware kaufen können, einrichten können, Personal einstellen können, Werbung schalten können. Und manchmal heulen mir, höre ich dann Menschen auf Social Media heulen, so von wegen, ich bin meinem ersten Jahr und ich bin immer noch nicht, kann mich immer noch nicht damit selber finanzieren. Und da gibt es natürlich immer ein bisschen Differenzierung, ne? Also nicht jeder, der im ersten Jahr ist, heißt, dass der nichts verdient. Ich habe im ersten Jahr gleich 100.000 Euro Umsatz gemacht. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass es nicht immer so viel braucht, wie wir glauben, dass es braucht, ja.
Ja, ich glaube, die Key-Ressource ist wirklich, dass du Experte wirst in einer Sache und dich auf diese Sache fokussierst, weil das ist das, was wert ist und was nachher den Wert generiert. Weil was ich auch kritisch sehe, ist Leute, die halt einfach denken, oh, ich kann von heute auf morgen mit irgendwas einer einfachen Sache irgendwie Geld verdienen. Weil da steckt nicht der Wert dahinter und da ist auch nicht der Wert im Fokus. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du dir überlegst, okay, was ist das, wo ich ein Experte bin oder werden kann und wie generiere ich dann den Wert für anderen? Das sollte der Fokus sein. Was ist der Wert für andere, den ich generiere? Weil dadurch kommt Geld alleine zu mir zurück. Wenn ich einfach nur denke, hey, ich möchte jetzt schnell Geld verdienen, weil ich brauche jetzt schnell das Geld, dann ist der Fokus an der komplett falschen Stelle, meiner Meinung nach. Und es gibt sehr viele da draußen, die denken, oh, ich brauche jetzt mal schnell viel Geld. Ich will das mal schnell machen, aber das ist quasi, da versucht man das auszutricksen, das System, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach geht es darum, welchen Wert kannst du als Experte erschaffen? Und wenn du einen krassen Wert generierst für möglichst viele Menschen, dann kommt das Geld von alleine zu dir zurück.
100%. Absolut. Und in meiner Arbeit sage ich halt auch immer, du musst ein Angebot haben, dass jemand da draußen, wo jemand da draußen bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Ganz einfach, ne? Also ob das jetzt ein Musikstück ist, was sich Menschen anhören wollen, oder ob das ein Online-Kurs ist, den du versuchst zu verkaufen, oder eine Dienstleistung, ja, ist eigentlich vollkommen egal. Der andere muss den Wert darin erkennen und dann dementsprechend, also es muss halt einfach ein Need füllen, ne? Auf Englisch sagt man ja, aber musst einfach den Need stopfen sozusagen, also das Bedürfnis. Und wenn du das hast, dann ist es wirklich einfach. Aber du hast recht, es darf die Mehrwertkreation für den anderen darf absolut im Vordergrund stehen und dann schauen, wo ist die Schnittmenge zu dem, was ich kann und was ich nach draußen geben kann. Finde ich richtig, richtig, richtig gut.
Ja.
Ich möchte noch gerne, weil ihr seid ja sehr aktiv auf Social Media und ihr habt, du hast eben gerade schon gesagt, manchmal sind die Kanäle nicht mehr so relevant und dann kann man sich nochmal umorientieren auf einen anderen Kanal. Euch ist ja etwas passiert, was für viele ein Riesen-Horrorszenario ist. Musste selber lachen. Euch ist der YouTube-Kanal geschlossen worden. Das ist also in meiner Bubble ist das das große Horrorszenario. Was ist, wenn ich nicht mehr auf Social Media sein, wenn mein Instagram-Kanal gesperrt wird oder sonst irgendwas? Was ist passiert?
Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt 3,5 Millionen Follower.
Lasst euch das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Die hat 3,5 Millionen Follower. Ja?
Genau, das ist,
Weiter.
ja, ist schon viele Jahre her, ne? Aber damals war es für uns natürlich auch echt viel so. Und wir haben damals auch, der YouTube-Kanal war im Grunde so das Einzige, was so richtig unsere Promotion-Maschine war. Wir haben weder Geld für Advertisement ausgegeben, noch ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mal für Agenturen, weil YouTube halt so krass transferiert hat zu Spotify und den anderen Streaming-Plattformen. Und die Videos haben damals wirklich wahnsinnig viele Views gemacht. Also ich weiß noch, wir haben irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das 2019 war, könnte sein. Wir haben da tatsächlich zum Beispiel mal ein Video rausgestellt, was innerhalb von einer Woche 1 Million Plays hatte, ne? Und nee, 5 Tage, glaube ich, innerhalb von 5 Tagen 1 Million Plays. So liefen die Videos zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten auch, es gibt ja diese Funktion Premiere auf YouTube. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Woche vorher schon so einen Teaser da und die Leute können schon chatten und dann irgendwann kommt das Video halt raus. Da haben wir live sozusagen für diese Premiere 17.000 Menschen gleichzeitig da gehabt, die einfach live mit uns diesen Song zum ersten Mal geschaut haben auf YouTube. Es war wirklich super aktiv, der Kanal, gerade gar nicht wie jetzt, sondern wesentlich aktiver damals. Und dann war das einfach so, dass ich war mit Chris auf zum Muttertag auf einem Pottery Market, so Keramik und Tonsachen und so. Und es war echt so ein richtig schöner Sonntag. Und wir saßen da und haben Kuchen gegessen und ich schaue Chris so an und er starrt auf sein Handy und sein Gesicht sah komisch aus. Und ich habe dann nur gesagt, hä? Wieso? Was ist los? Ne? Also irgendwas stimmt nicht. Naja, so, ja, mein YouTube-Kanal wurde gelöscht. Ich so, wie gelöscht? Der YouTube-Kanal gelöscht? Also ich meine, der kann nicht einfach weg sein. Doch, der ist weg. Und dann habe ich gesagt, ohne Vorwarnung? Hast du nicht mein E-Mail bekommen oder irgendwas? Nichts. Nada. Er war einfach weg. Ohne einen Strike, ohne einen Block, ohne eine Vorwarnung, ohne jegliche E-Mail oder Kommunikation. Er war einfach weg. Und ich habe wirklich an dem Tag, für mich ist es irgendwie gewesen, als wenn, keine Ahnung, die Welt untergeht. Es ist plötzlich alles zerplatzt, weil es basierte alles auf diesem florierenden YouTube-Channel. Und dann ging in meinem Kopf, ratterte das dann die ganze Zeit. Ich dachte mir so, okay, jetzt müssen wir unbedingt darüber ein Video machen, dass manchmal einfach irgendwelche Bots oder wie auch immer das passiert ist, von YouTube einfach Kanäle löschen, die 3,5 Millionen Follower haben. Wir müssen das jetzt publik machen und so weiter. Und immer wieder kam ich zu dem Ergebnis, warte mal kurz. Aber wir haben ja nur diesen
Wo
YouTube-Channel und der,
denn? Ja.
wo soll ich denn dieses Video veröffentlichen? Ne? Also wo soll ich denn jetzt überhaupt einen Hype darum machen? Und irgendwie kam ich immer wieder zu dem Punkt, das geht ja gar nicht, weil ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, ne? Weil die anderen Kanäle, ich glaube, wir hatten Twitter damals, aber das war winzig klein, die waren einfach nicht relevant. Weißt du, unsere ganzen Fans waren bei YouTube. Ja, und das ist aber so, dass unsere Fans, zum Glück haben wir so viele, und zwar auch sehr loyale Fans und sehr positive Fans, die einfach uns krass zur Seite stehen, was auch übrigens auch nochmal ein interessantes Thema mit Community Building zu tun hat, wie du dir die Fans erziehst. Die haben einen riesen Aufriss gemacht. Einen riesen Aufriss. Wir uns waren die Hände gebunden. Wir haben einen Twitter-Post, glaube ich, gemacht darüber, dass unser Kanal gelöscht wurde, wenn überhaupt. Und die Fans sind halt durchgedreht, weil die sind alle zum Kanal und niemand war da. Da war einfach kein Kanal mehr. Das heißt, vielleicht kennt ihr alle Reddit. Ne, wo man halt alle möglichen Themen
Ist auch eine
diskutiert.
Plattform
Da war
zum
wirklich,
Themen diskutieren, genau.
genau, da war wirklich dieses Thema, The Fat Rats YouTube Channel was deleted. Das war irgendwie überall. Das war einfach egal, ob im Thema Music oder YouTube, da war es auf Platz 1 und 2 und 4 und 5 alles hochgevotet, The Fat Rats YouTube Kanal ist gelöscht worden. Also egal, wo du geschaut hast. Und dann fangen natürlich auch Blogs an zu berichten oder Riesen-YouTuber, Influencer haben angefangen, darüber zu berichten, ne? Und tatsächlich ist innerhalb von 24 Stunden so viel passiert, dass YouTube, ohne mit uns zu kommunizieren, diesen Kanal wieder hervorgerufen hat. Ich habe auch keine Ahnung, wie, der muss ja irgendwo noch im Backup gewesen sein, weil es war wirklich alles weg. Und dann sind nach und nach diese Videos wieder aufgetaucht, weil wir hatten natürlich Schiss, wenn das jetzt reinstalliert wird, dass die ganzen Plays weg sind. Wir hatten 200 Millionen Plays auf manchen Videos. Und die sind dann ja auch in Playlisten drin und sowas alles, ne? Und dann nach und nach kommen die Videos wieder. Nach und nach kamen die Bilder wieder, die Thumbnails. Dann nach und nach kamen die Plays wieder. Und ich bin gestorben an diesem Tag. Und ich habe so viel geheult.
Glaube ich dir.
Aber er war nachher wieder da. Und ich kann sagen, es gibt sehr viele Kanäle, die den Kanal, die, also sehr viele Creator, die ihren Kanal nicht zurückbekommen. Wir haben einfach das Glück, dass wir so eine Reichweite und so einen Impact haben, dass wir das machen können, dass das, also wir haben auch viele Ansatzpunkte, viele Leute, mit denen wir kommunizieren können und auch an dem Tag kommuniziert haben, dass das passiert ist. Wir haben das Glück gehabt, dass dieser Kanal zurückgekommen ist. Aber für viele, die 100.000 Follower haben oder 500.000 Follower oder manchmal 1 Million, sind die Kanäle einfach weg. Und das kann nicht nur auf YouTube passieren, das kann auch auf Instagram passieren und auch auf anderen Kanälen, weil der Kanal, und in dem Fall war es ein Bot, ne, der das einfach aus Versehen gelöscht hat. Weil der Kanal gehört nicht dir, der gehört immer noch der Plattform. Das heißt, du hast im Grunde keine Rechte. Und das ist super wichtig zu wissen, weil was wir daraus gelernt haben ist, ja, wir fokussieren uns immer auf einen Kanal, je nachdem phasenweise, welcher für uns den größten, die größte, der größte Multiplikator ist, ja. Aber wir brauchen trotzdem andere Kanäle drumherum, um Menschen zu erreichen. Und E-Mails. Ja, weil das ist das, was du dann wirklich hast. Und das ist das, was man
Ja.
daraus lernen kann. Ja, also für uns war es Learning. Wir haben dann Instagram angefangen,
Ja,
zum Beispiel.
natürlich.
Leicht verspätet. Aber, ja. Instagram, TikTok und jetzt sammeln wir E-Mails ein inzwischen und so weiter.
Also es ist auch das, was ich im Prinzip immer sage, so, das ist halt, das gehört dir halt nicht. Es gehört der Social Media Kanal gehört dir halt nicht. Und es ist super wichtig, dass du eine eigene Art von Content-Format findest, was irgendwo gehostet ist, was dann halt dir auch an der Stelle gehört, ne? Also in meinem Fall ist es ja der Podcast, wo wir beide jetzt gerade sprechen miteinander und die Blogartikel, die auch zu den Einzelfolgen entstehen und auf meiner Webseite zu finden sind und dass der Content halt nicht verloren geht, sozusagen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch mittlerweile, also ich habe LinkedIn und Instagram als Kanäle, weil LinkedIn ist halt nicht der Meta-Konzern und das
Ja,
ist auch
sehr gut.
sowas langfristig gesehen, langfristig aufbauend, muss das einfach dazugehören, ja, sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich mich denn nicht nur auf ein Bein stellen, sondern auf mehrere Beine?
Ja, und auch E-Mails, ne? Also das ist, was wir am
Ja.
längsten für gebraucht haben, weil wir 10 Jahre lang keine Webseite hatten. Wir hatten nicht mal eine Webseite. Jetzt haben wir endlich eine Webseite, wo man kostenlos wirklich unsere Musik runterladen kann, nicht nur irgendeinen
Ja.
Box-Folder. Und da kann man sich halt eintragen mit der E-Mail-Adresse und dann kannst du alles kostenlos runterladen. Und das ist halt schon auch Gold wert, dass man halt kommunizieren kann über E-Mails. Ich glaube, für eure Business ist
Umso
noch
mehr, ja.
umso mehr. Für uns, unsere Fans hängen jetzt nicht so viel in den E-Mails ab. Aber generell würde ich sagen, das ist super. Und genau, wie du sagst, dich nicht auf eine Sache zu verlassen, ja, zu fokussieren, ja, aber trotzdem flexibel zu sein, indem du auch direkten Kontakt zu Fans halten kannst auf anderen Wegen. Genau.
Ja, mega gut. Svea, was für ein geiles Gespräch. Ich gucke gerade, wir reden schon seit einer Dreiviertelstunde miteinander. Das ist schon, also was für Goldnuggets waren denn hier eigentlich alle dabei? Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden, bevor wir das aber tun. Das tun wir besser nicht, weil sonst springen die Leute mir auch ab vom Podcast irgendwann, weil sie sagen, okay, geil, aber zu lang. Eine abschließende Frage für dich. Was bedeutet für dich Erfolg?
Oh, das ist eine gute Frage. Was bedeutet für mich Erfolg? Halleluja.
Oder wann merkst du, dass du erfolgreich bist?
Also in meinem Leben, auf mein Leben betrachtet, merke ich, dass ich erfolgreich bin, wenn ich mich erfüllt fühle.
Und wann fühlst du dich erfüllt?
Wenn ich viel dankbar bin für das, was ich jetzt habe in dem Moment. Genau. Das ist Erfolg auf einer ganz krass gefühlten Ebene für mich und auch bezogen auf alle Lebensbereiche.
Ja, das
Weil
ist.
ansonsten kann ich Erfolg an Zahlen festmachen, theoretisch, aber das ändert sich auch, je nachdem, wie groß du wirst, umso größer ist dann das Ziel und so weiter. Das ist irgendwie dann doch eher auf einer inneren Ebene, finde ich, fühle ich mich erfüllt und erfolgreich.
Wunderschön. Ich wollte gar keine Zahlen hören, tatsächlich. Ich freue mich total, dass du einfach genau das gesagt hast. Also viele tun sich echt schwer damit, sich erfolgreich zu fühlen. Und du hast die Lösung dazu direkt gesagt und sie geboten.
Ja.
Dankbar sein für das, was du jetzt gerade hast.
Ganz genau. Und das ist auch das, nicht der Möhre hinterher zu rennen. Ne? Also ich will aber so und so viel Millionen und das und dies und jenes, sondern einfach so dankbar zu sein für alles, was du hast in diesem Leben, weil wir sind so privilegiert. Wir alle. Ne? Also, und ich war auch so privilegiert, als ich in dem verschimmelten Basement von meiner Schwiegermutter gelebt hat. Und das war mir auch damals klar. Und ich habe damals sogar gesagt, weißt du was, wenn das nicht klappt mit der Musik, dann ziehen wir in irgendeine Höhle im Wald. Wir kriegen das schon irgendwie hin, aber wir sind zusammen, wir sind gesund und wir haben so viel Möglichkeiten allein hier ich meine, jetzt sind wir nicht mehr in Deutschland, aber damals in Deutschland. Unglaublich. Ich meine, wir sind privilegierter als die meisten Menschen auf dieser Erde.
Svea, von Herzen danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und deine vielen Weisheiten und deine Erfahrungen geteilt hast. Ich unterschreibe alles davon. Ich fand es mega, mega schön, das Gespräch. Und wenn du jetzt hier zugehört hast und da den einen oder anderen Nugget für dich mitgenommen hast, dann bitte teil die Podcast-Folge auch mit anderen. Tag gerne Svea auch in deinen, zum Beispiel bei Instagram oder wo auch immer. Ich werde dich auf jeden Fall verlinken und auch die Informationen natürlich zu The Fat Rat, wenn du dir mehr anschauen willst, zu diesem Ausnahmekünstler, zu diesem internationalen Superstar, dessen Brains wir jetzt gerade hier im Podcast hatten und die hier mit uns so offen geteilt hat, wie man sich auch tatsächlich ein erfolgreiches Business aufbauen kann, egal in welchem Genre, ja, oder egal in welcher Branche. Es geht überall und ich glaube, die Charaktereigenschaften sind universell, ja, diese Experimentierfreude, auch die Innovation gehört dazu, aber auch so einfach mal machen und zu gucken und der Freude zu folgen, ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft von allen.
Ja.
Dir möchte ich gerne abschließend noch die letzten Worte sozusagen übergeben und nochmal von Herzen danke.
Ja, vielen, vielen Dank, Nicole. Es war voll schön. Ich mache ja wirklich nicht oft Interviews, aber es ist richtig schön. Es hat mir voll Spaß gemacht. Ich freue mich einfach, wenn ich irgendjemanden inspirieren konnte. Und ich komme auch gerne wieder, wenn es ein spezifisches Thema gibt. Es war wirklich wunderschön und ja, ich hoffe, es hat euch inspiriert. Vielen Dank, Nicole.
Vielen Dank dir. Das war sie, die heutige Folge von Her Brand. Für all die Rebellinnen, Badass-Selbstständigen, die Trailblazer, die CEOs in the Making und die einzigartigen Business-Ladies, die mehr wollen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, genau für dich habe ich ein ganz besonderes Angebot, nämlich die Limitless Membership. Wenn du dir mehr Traumkunden, mehr Umsatz, mehr Leichtigkeit und mehr Spaß in deinem Business wünschst oder alles vier, dann ist die Limitless Membership für dich the place to be. Für gerade mal 77 € im Monat hast du sofort Zugriff auf meine Bestseller Masterclasses zum Thema Content, Verkaufen, Mindset, Embodiment und gleichzeitig auch den exklusiven Telegram-Kanal, wo du mich jeden Tag mit einem Training zum aktuellen Fokusthema im Ohr hast. Alles sofort anwendbar, alles sofort umsetzbar und alles dreht sich natürlich immer um die Themen Mindset, Strategie und Embodiment. Außerdem bekommst du exklusive Einblicke hinter die Kulissen von meinem mehrfach sechsstelligen Online-Business und es warten jede Menge Geschenke und Überraschungen auf dich in der Limitless Membership. Sie ist jederzeit kündbar, aber glaub mir, du möchtest auf jeden Fall in dieser Membership für immer bleiben, weil sie einfach grandios ist. Die Community an Frauen, die sich dort schon zusammengefunden hat, die miteinander feiert, sich gegenseitig unterstützt und dabei miteinander wächst und lernt, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Ich freue mich auf dich. Den Link zur Limitless Membership findest du in den Shownotes. PS, wenn du jetzt schon weißt, dass du dein Business so richtig groß machen willst, also so richtig auch auf der Mission to Millions fast schon bist, auch wenn du dich vielleicht noch nicht traust, das laut auszusprechen, dann kommst du direkt in die Authentic Business Academy. Dort ist nämlich die Limitless Membership inklusive. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn du zuerst in die Limitless Membership kommst und nach 1, 2 Monaten sagst, oh mein Gott, mindblowing, Nicole, du bist mein Mentor, meine Coachin für immer, dann kannst du jederzeit upgraden in die Authentic Business Academy. Das heißt Win-Win für alle und damit hast du auf jeden Fall, egal wo du gerade stehst, den richtigen Raum für dich ganz, ganz, ganz schnell gefunden. Wenn du allerdings Fragen hast, gar kein Problem, dann schick mir eine DM bei Instagram unter Nicole Wehn. Ich freue mich auf dich.